Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus.
So, meine lieben Hörer, ich habe leider das Problem, dass ich diesen kleinen Vortext einsprechen muss, um euch auf was hinzuweisen. Und zwar hatten wir zwar ein super Interview mit Gerhard Schröder, das hat auch richtig viel Spaß gemacht, nur hat unsere Technik so nicht mitgespielt. Deswegen hatten wir einen Verbindungsabbruch, eigentlich gesagt zwei. Trotzdem haben wir es versucht, dann soweit zu retten, indem wir die Sachen zusammenkleben. Das heißt, wenn ihr dann zweimal denkt, so huch, jetzt ist der eine Gedanke nur halb fertig und ein neuer fängt schon an, das ist sozusagen dann mein Problem gewesen. Ich bitte da auch wirklich vielmals um Entschuldigung. Ich denke, die Show macht aber trotzdem extrem viel Spaß. Dementsprechend jetzt geht's los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition und ich habe diesmal einen super Gast da, und zwar Gerhard Schröder und nicht der, der was mit Gazprom zu tun hat. Moin, Gerhard.
Moin, moin. Wobei, nichts mit Gazprom stimmt, ich kann nichts von meiner Verwandtschaft.
Genau. Ja, so ist das Leben halt, gell? Aber hat es da bei dir, ganz privat hat mich schon immer gefragt, hat es bei dir schon Verwirrung gegeben? So Pakete, die man nicht hätte bekommen sollen oder so?
Also bei mir ist noch nie ein Koffer mit voll Geld gelandet, der zufällig vor meiner Tür stand, wobei er hätte woanders landen sollen. Ich habe den Namen im Vertrieb immer zu meinem Vorteil nutzen können. Also nichts Schlimmes mit passiert, eigentlich alles cool so.
Das ist doch was. So, aber sag mal drei Worte, wer, weil wir sind ja hier so aus der SEO-Ecke und du bist jetzt ja nicht aus der Hardcore-SEO-Ecke. Kennengelernt haben wir uns persönlich, also auf Facebook folgen uns schon ein bisschen länger. Und aber persönlich haben wir uns kennengelernt bei den Kollegen von Plo Fusion bei dem Online-Marketing-Podcast-Treffen. Im Gegensatz, was du in deinem Podcast behauptet hast, war es nämlich kein SEO-Podcaster-Treffen, sondern es war ein Online-Marketing-Podcaster-Treffen. Sonst wäre es für dich auch komplett unspannend gewesen.
Ach so, wieso? Darf man nicht in fremde Welten tauchen?
Doch
darf
immer, man. Aber da natürlich ja. Darf man das. Aber der Scope war schon größer gezogen. Und es war offiziell auch als, glaube ich, hier Online-Marketing-Podcaster-Treffen irgendwie gedacht von Leuten, die halt wirklich so im Online-Marketing Business sind, so agenturseitig, jetzt nicht so selbst, also nicht Leute, die für ihr eigenes Produkt Online-Marketing, also jetzt diese Einzelcoaches und ich habe hier du mein tolles Wie kann ich abnehmen E-Book, also du weißt, diese ganzen Sur- und Pseudopsur-Menschen, sondern halt so für Leute wie dich und mich und auch viele andere da draußen. Und so war das auch, glaube ich, gedacht. Du hast irgendwann gesagt, wir können es auch bei dir nochmal treffen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also cool. kurz eingehakt im Sinne von, wer bin ich, was mache ich?
Genau.
Ich habe auch so eine Agentur, was mit Online-Marketing. Die Agentur heißt kurz K3, wem das zu kurz ist, ausgeschrieben heißt das Ganze. Kreative Kommunikationskonzepte GmbH, das ist am meisten zu lang, darum reicht eigentlich auch immer K3. Die Agentur gibt es seit 2010. Wir haben uns gleich von vornherein spezialisiert oder recht früh auf den Themenbereich Video in der Unternehmenskommunikation. Das ist jetzt erstmal für die meisten Menschen eher ein unsexy Thema, wenn sie so aus der Seeecke kommen. Aber das hat Schnittmenge miteinander. Und die Schnittmenge fängt natürlich recht deutlich für die meisten Menschen mit YouTube an, geht aber eben auch noch ein bisschen tiefer. Genau. Und darum war ich eben auch auf diesem Podcaster-Treffen.
Ja, weil uns natürlich einiges an Wissen voraus hast hinsichtlich Produktion, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir machen ja eigentlich irgendwie so Gedöns, wenn man es aus der Podcaster-Ecke mal betrachtet, aber du weißt halt auch, wie man sinnvoll produziert und hast ja auch deinen eigenen Podcast, da hört man auch gleich so ein bisschen den Unterschied, also du hast halt eine schöne Tonqualität, so wir sind jetzt so ein bisschen hands-on und machen halt Dinge, so One-Take und los geht's und habe jetzt gerade deinen letzten, was war letzter, dann zumindest den Podcast gehört mit den anderen SEO-Kollegen, die zu Gast waren und dem Mike Bruns als Dings, wo du dann über Dynamik gesprochen hast und ich habe da erstmal gesagt, sowas habe ich noch nie gefragt. Also da sieht man schon, was für ein Laie ich an der Stelle bin. Ich habe mich nicht mal die Frage bisher überhaupt gefragt. Also es war schon schön und es war auch wirklich extrem gut, dass du da warst, weil du dadurch einfach bereichernd warst und ich da auch wirklich für mich erstmal Fragen mitgenommen habe, die ich mich auseinandersetzen muss. K3.de funktioniert aber leider nicht, da komme ich zu K3 Stadtführung.
Nö, nee, das sind wir nicht, das heißt, genau.
Genau, ja. Die Website ist schon die lange Version, die kreativkommunikationskonzepte.de. Nee, kreativkommunikationskonzepte.de, damit man es auch richtig ausgesprochen hat.
Genau, ich mag lange Namen mit vielen Ks drin, schon klar. Das Thema Video ist so ein breites Feld. Also Video wird ja so mal berücksichtigt im Sinne von alter Zeit, als damals noch die Deutsche Bahn Unternehmensvideos gemacht hat. Und irgendwann, so vor 15 Jahren ungefähr, kamen einige Unternehmen ja auf die Idee, man könnte außer der Deutschen Bahn auch Unternehmens-TV machen. Und aus der Zeit der Unternehmens-TV, diese Verwandlung nach jetzt, ist ziemlich dramatisch. In der Zeit von heutigen, irgendwie so, ne, Content-Schock und so, hat sich da echt einiges getan. Und man, also die klassische Anfrage so vor ein paar Jahren war ja meinetwegen noch vermutlich zu sagen, irgendjemand hat ein Video gemacht, mach mal dafür SEO. Das ist so ähnlich wie die Anfrage wie, hast du einen Pressetext, hier mach mal dafür SEO, wird auch jeder sagen, das passt nicht so richtig zusammen. Und so ist das eigentlich auch heutzutage im Videobereich. Du kannst da du solltest sogar ziemlich genau dir überlegen, auf welche Art und Weise, auf welcher Plattform, wie, wo möchtest du wen ansprechen. Und dann kannst du dafür passende, optimierte Videoinhalte aufbereiten. Das ist eigentlich so gesehen das, was ich unter Videomarketing auch immer verstehe. Videoproduktion machen viele, aber ein gutes Videomarketing ist dann schon nochmal so ein ganzer Eisberg obendrauf und nicht nur ein Sahnehäubchen.
Du bist jetzt aber auch schon etwas so mehr so in meinem Jahrgang rum, vom Alter her, oder?
Ich bin vor kurzem 50 geworden.
Da bist du leicht vor mir. Das heißt, du hast natürlich schon eine ganze Menge vorher gemacht. Wie bist du dann zu diesem Thema gekommen? Ich habe auf deiner Webseite, es sind ja auch wirklich einige Videos und Vorträge von dir drauf, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und da habe ich dann schon gefragt, was hat dich da lebensmäßig jetzt in die Ecke getrieben? Also wie bist du da gelandet und hast da so deine Passion gefunden und man merkt halt auch bei dir, das ist Passion.
Ich komme ganz klassisch aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme eigentlich aus dem Themenbereich Tanzen und Modedesign und habe vor 25 Jahren meine Ausbildung als Tanzlehrer abgeschlossen und bin recht schnell beim Vertrieb gelandet, weil was kannst du als Tanzlehrer neben Tanzen mit Menschen sprechen? Und das soll an der Stelle eben auch helfen, wenn man sprechen und gut zuhören kann. Und vom Vertrieb aus ist es dann damals so 94, 96 nicht so weit gewesen, auch in Richtung Marketing. Und da war ich einer dieser jungen Typen, die sich schon mit Internet auskannten. Und dann musste ich 96 oder 97 die erste Internetseite für meinen Arbeitgeber, Netscape Navigator, sage ich nur, entsprechend erstellen. Ja. Ja, genau. Mit Mosaik vorher selbst rumgebröselt, dann und von dort aus war es dann wieder nicht weit, das eine miteinander zu verbinden. So 99 und in der Online-Unternehmensberatung gewesen. Ich war dann Verkaufsleiter bei der Watz Mediengruppe für Banner. Falls einem jemand noch was Banner sagen.
Ja, klar. Und Display-Marketing funktioniert ja heute auch, da wird halt so alles irgendwie anders, aber
Banner. Genau, eben. Aber es ist immer noch.
Um die Watz-Gruppe kennt man auch noch.
Ja, genau. Und dann sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch StudiVZ etwas. Ich war Verkaufsleiter von StudiVZ. Und von dort aus ging es dann so gesehen Aufbau des Vertriebs von LinkedIn. Und 2010 habe ich mich selbstständig gemacht.
Ach so, ja, bist ja ganz schön rumgekommen. Also das ist natürlich auch, ich meine, das hilft dann natürlich auch extrem in dem Job, gerade wenn man sagt, okay, weil man einfach viel gesehen hat. Also ich meine, ich glaube immer so ein bisschen, also ist meine persönliche Meinung, dass Kreativität man auch daher schafft, was man alles getan und halt auch erlebt hat und gesehen hat. Und dann kann man da relativ schnell Sachen miteinander verbinden, die man jetzt so mit jungen Jahren noch gar nicht gesehen hat.
Genau. Und davon lebt so gesehen heutzutage auch nicht zu unbeträchtlichen Teil das jetzige Unternehmen. Dass ich eben auch immer auf allen Stühlen selber gesessen habe. Ja, also auf Kundenseite, auf Agenturseite, auf Beraterseite. Ich habe alles schon, alle Seiten miterlebt und weiß auch so gesehen immer, welchen Schuh drückt auf welcher Seite.
Absolut, absolut. Und jetzt mal so, 2010 ist ja schon auch ein bisschen her. Du hast ja dann demnächst sozusagen 10-Jähriges, damit hast du mir ja auch einiges voraus in der Unternehmensführung. Und trotzdem, also auch ich, wenn ich jetzt zurückblicke, könnte ich da eine schöne Antwort drauf geben, aber du kannst natürlich viel länger zurückblicken. Was war so dein, also vorausgesetzt immer über die, die man auch reden darf, was war dein bestes, schönstes für dich selber emotional tollstes Projekt, was du da so hattest?
Also ich habe die Tage genau diese Frage in einem anderen Podcast gehört, da hat jemand eine sehr politisch korrekte Antwort gegeben. Natürlich sind alle Sachen immer sehr schön und spannend und so weiter. Aber jetzt aus dem Herzen raus, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Stifterverband jetzt im 6. oder geht es jetzt langsam ins 7. Jahr. Ich finde das großartig, mit einem Kunden gemeinsam so zu wachsen und alle möglichen Experimente auch gemeinsam zu machen. Das ist ein großer Unterschied zwischen einem Projektgeschäft. Ja, du machst ein Video meinetwegen und hire and fire und danach kommt irgendwie jemand anders. Oder ob du mit einem Kunden über Jahre im Bewegtbildsektor auch so gesehen die Verwandlung, denn die war sehr stark in den letzten Jahren, auch überall auf allen Plattformen miterlebt hast. Bis hin zu, die machen jetzt kein Printmagazin mehr, sondern sitzen komplett auf YouTube. Dann wiederum Wechsel, YouTube wird noch weiter betreut und inzwischen gibt es aber auch 4 Podcasts von denen.
Genau. Hast du die Podcast-Sachen auch mitgemacht? Also jetzt nicht hinsichtlich der Produktion, sondern gesagt, also hinsichtlich der, sagen wir mal, Content-Strategie, weil Content ist ja alles. Also in der Hinsicht, also ist ja sowohl Video als auch Podcast als auch Text. Also, aber hast du da gesagt, okay, wir machen, hast du das mitgetriggert oder haben die gesagt, die wollen Podcasts, die haben auch Erfahrung, wie geht man generell ran? Ich meine, ihr habt natürlich mit Tim Pritlove halt auch einen der deutschen Top-Podcaster. Ich glaube, es gibt kaum einen, der bekannter ist in der Podcaster-Szene.
Wir haben den Vorteil, auf Kundenseite einen Ansprechpartner zu haben, der selbst auch Podcasts vorher schon gehört hat. Dann ging es eben in die Stichwort Auswahl, wie kann der erste Podcast aussehen? Und da er und ich, wir beide Tim Pritlove auch kannten und die Ausrichtung des Podcasts wir gemeinsam geklärt haben, dem Motto, wie soll es erstmal nicht sein? Ja, dann und weitere andere Podcasts werden auch von uns produziert.
Sehr cool. Wir können mal noch sagen, wie heißt der nette Podcast? Ich habe ihn bei mir abonniert. Ich komme jetzt bloß nicht drauf, wenn der Tim so viele macht.
Der Podcast erscheint alle 4 bis 6 Wochen. Und der Podcast heißt Forschergeist.
Genau, der ist sehr cool. Also der macht wirklich Spaß zu hören. Da sind echt immer spannende Leute mit drin.
Und der ist entstanden eigentlich aus einem Gespräch zwischen mir und Kunden, wo ich gesagt habe, liebe Leute, was wir für euch hier im Videobereich machen, ganz im Ernst, das sind super lange, spannende Interviews. Wir nehmen immer nur Stücke davon. Verwenden die als YouTube-Videos oder als Facebook-Videos. Warum nicht mal die Langform? Schaut mich der Kunde so ganz ruhig an und sagt, eigentlich hast du recht. Und so entstanden daraus dieser jetzige erste Interview-Podcast. Ja. Und ein weiterer Podcast zum Beispiel ist Merton Audio. Da wird das, was im Online-Magazin erscheint, nochmal vorgelesen. Und man kann sich gesehen die Artikel auch nochmal dann anhören. Und da gibt es inzwischen nochmal 2 weitere Podcasts, weil der Forschergeist-Podcast, so Stichwort Content-Strategie, die sind 1,5, manchmal auch 2 Stunden lange Gespräche. Es gibt es Menschen, die hören gerne auch so lange Podcasts, so wie ich zum Beispiel. Die haben auch kein Problem mit, mal eine Pausentaste zu drücken und meinetwegen später mal weiterzuhören. Andere Menschen möchten einfach, das muss in 15, 20 Minuten durch sein und mehr will ich nicht. Dafür gibt es dann den nächsten Podcast, Durchfechter. Aber wir kommen jetzt gerade vom Video zum Podcast-Strategie-Thema. Aber so manchmal geht das eben so. Und das ist eben Audio, das gehört mit zu Video dazu.
Genau. Also ich muss an der Stelle auch sagen, du bist ja hier im SEO-Haus und wir sind ja ein sehr alter Podcast. Also wir sind ja aus der sozusagen zwischen, wir haben ja schon erlebt, die 3 Jahre, 4 Jahre dabei gesagt, wieso machst du Podcast? Podcast ist doch tot. Das hat man ja auch mal irgendwie vor einiger Zeit so eine Phase, wo das keiner mehr dran geglaubt hat an das ganze Thema. Also wir sind schon ewig da und kommen aus dieser klassischen Laberzeit raus. Also ich habe hier Podcasts auch von 1,5 bis 2 Stunden Länge und lasst mich auch so ein bisschen gerne durch die Gegend treiben und wer es nicht mag, muss mich nicht hören. Also da bin ich relativ direkt, das stört mich dann auch nicht. Und deswegen finde ich das gut, weil gerade was du jetzt gesagt hast über die Länge, also wie gesagt, wir sind hier ein Labercast, wir haben da überhaupt kein Thema und wir haben ja auch keine stringente Liste, die man so abhakt. Gefällt mir persönlich nicht so. Ich höre auch diese langen von anderen, also gerade auch vom Forschergeist. Und Und halt eben, wie du schon sagst, in Stücke. Also ich habe so 20 Minuten, 15, 20 Minuten auf die Arbeit und dann brauche ich halt so 2-3 Tage, bis ich durch bin. Aber das lohnt sich halt, weil die streifen halt auch so durch die Gegend und da kommt, man kann halt den Gedanken folgen und das macht halt bei, das sind halt interessante Menschen, die da interviewt werden. Die will ich jetzt nicht in so eine Ja-Nein-Frage irgendwas Liste. Dann kann ich, also brauche ich nicht an der Stelle. Also das gehört definitiv zu den langen. Aber beim Stifterverband, wenn ich mir die Website, wenn ich jetzt eh gerade dabei bin, ich finde das auch immer spannend. Ihr habt ja auf der Website, also auf dem YouTube-Kanal vom Stifterverband, ich habe den im Abo, also schon bevor wir uns kannten, schaue aber nur gelegentlich mal hin, weil, also das ist ja eher diese klassischen, das ist ja sehr vieles von diesen klassischen Kurzdinger drin, so 3 Minuten, 4 Minuten, irgendwie 8 Teile vom Dück, einfach 3 Minuten zu dem Kapitel, 3 Minuten zu dem Kapitel und oder zu der Fragestellung. Ist das das, was sich da wirklich bewährt hat? Also sind die, funktioniert das sehr gut mit solchen wirklich 3 bis maximal 5 Minütern in der Distribution oder weil ich schaue mir bei YouTube auch gerne längere Sachen an. Oder habt ihr da auch vor, längere Sachen auf der YouTube-Seite zu machen oder ist es da gänzlich unspannend, weil es irgendwie gar nicht funktioniert? Also ich habe mich so stief mit YouTube einfach nicht beschäftigt.
Also was wir was der Stifterverband auf YouTube macht, ist heutzutage eigentlich nicht mehr zeitgemäß so richtig. Das ist mit dem Kunden auch schon besprochen und es soll auch demnächst was Neues kommen. Du wirst auch feststellen, dass die Frequenz von neuen Videos in den letzten 2-3 Monaten nachgelassen hat. Wir arbeiten jetzt nur noch Altmaterial ab und ab Herbst soll so gesehen mit veränderter Strategie es anders weiterlaufen. Was auch daran liegt, dass am nächstes Jahr haben die 100-Jahr-Feier, ne? Und dann ist ein guter Zeitpunkt, das eine oder andere neu zu machen. Um jetzt mal eine Rolle rückwärts zu machen, so vor 6-7 Jahren, waren zu Anfang, bevor wir dort eingestiegen sind, ne, kaum war jetzt mal den Kunden durch, um das mal als Fallbeispiel zu nehmen. Wer insgesamt mehr dafür hören möchte, mein Podcast Folge 3 und 4 ist ein sehr langes Gespräch mit dem Kunden, mit dem Ansprechpartner Michael Sonnabend. Hier die Kurzfassung.
Genau, kannst du mir die dann, es ist ein sehr guter Hinweis, vielen Dank dafür, kannst du mir die beiden Links schicken, dann haue ich die in die Shownotes rein, dann müssen die Leute nicht lange suchen.
Cool, gerne. Es gibt übrigens auf unserem YouTube-Kanal die Folgen auch alle als YouTube-Videos, ne, Grafik, nur Tonspur, oder eben im Podcast-Feeder. Ich hau dir die Links rüber. So, was haben wir gemacht? Der Kunde hatte, bevor wir eingestiegen sind, einmal im Monat, einmal alle 2 Monate, so ein 8 bis 12 Minuten langes Video rausgebracht. Da waren ganz viele Fragen, alles immer ein Video, Zwischentafeln, Geigenmusik zum Einstieg, animiertes Logo. Das war so Stifterverband TV. Unter dem Namen lief das auch. Wenn man mal runter scrollt, sieht man auch diese uralt Videos. Die sind vorsichtig gesagt nicht so richtig gut gelaufen. Ja, die waren aber auch damals hat der Kunde selbst YouTube eher als Ablageplatz, als Halde für seine Videoinhalte für die Webseite verstanden. Na, wir müssen das hier irgendwo hinlegen. Ja, komm, wir packen es auf YouTube. Und davon gibt's heutzutage immer noch ganz viele Kunden, die YouTube eigentlich nur als Ablageplatz verstehen. Für Videoinhalte. Ja? Keine gute Strategie, wenn man die Plattform wirklich ernst nehmen will. Eine der ersten Geschichten, die wir verändert haben, war zu sagen, wir fangen nicht mehr mit irgendwelchen animierten Logos und einer Musikeinspieler an. Wir fangen mit einem Statement, mit einem Zitat. Fängt das Video an. Danach kommt erst eine kurze Unterbrecherphase, in der wir das mal wegen das Logo einblenden. Dann kommt die Phase mit dem eigentlichen Interview. Länge hatten wir damals so zwischen 3 und 5 Minuten angestrebt, weil die eigentlichen Interviews, die Gespräche, waren so fast 1 Stunde lang. Ja. Und dann haben wir die Schlagzahl auf 2 Videos die Woche erhöht. Erst auf 1 und dann auf 2 Videos pro Woche. Das heißt, wir hatten den ganzen Wissen aus dem gleichen Videomaterial, was ursprünglich zur Verfügung stand, 3, 4, 5 Statement-Videos herausschneiden können, die wir über die nächsten Wochen hinweg ausspielen konnten mit hoher Schlagzahl. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich eine höhere Watchtime hatten, weniger Abbruchrate. Und was wir dadurch erreicht haben, war organisches Wachstum auch im Sinne von Abonnenten. Ohne einen weiteren Cent sonst irgendwie zu investieren. Eigentlich so gesehen, das reine Produktionsbudget beibehalten, einfach mehr Stücke rausgeschnitten, weil der Rest ist einfach immer vorher, ach ja, komm, nee, lassen wir weg, unter Tisch gefallen. Und so konnten wir eben mit bis zu 100 Videos pro Jahr eben eine gute Schlagzahl auch fahren. Jetzt muss man berücksichtigen, vor ungefähr 2 Jahren hat YouTube seinen Algorithmus geändert. Der Rhythmus, bei dem ich immer mit muss, ne? In dem ich immer wieder meine Strategie anpassen muss. Was ist vor ungefähr 2 Jahren entstanden? Der Faktor Watchtime ist zum zentralen Faktor, also Verweildauer, zum zentralen Faktor für die Bewertung eines Videos geworden. Will heißen, ein gutes Video wird viel angeschaut, hat viele Minuten. Ein nicht so gutes Video hat weniger Minuten. Um jetzt so gesehen aber mehr Minuten zu erzeugen, was machen heutzutage YouTuber? Die nehmen sich ein klassisches Thema, ein Thema, das sie vielleicht früher mit 2, 3, 4 Minuten abgehandelt hätten, machen daraus heutzutage vielleicht etwas mehr ein Showformat und walzen das Ganze aus auf 8, 10, 12 Minuten. Einfach, um mehr Minuten zu kreieren. Was sie dabei beachten müssen, und das tun sie auch, die Videos dürfen nicht langweilig sein. Sie müssen direkt und emotional in der Ansprache sein. Diese klassischen Interviewvideos vom Stifterverband, wie sie jetzt auch noch gerade ausgestrahlt werden, ausgestrahlt zum Wort von damals, sorry.
Aber ich bin ja auch aus der Zeit, ich kann das
verstehen. Ja, genau.
Ich weiß ja noch, was ein Testbild ist, also bitte.
Ja, und Testrauschen, genau. Diese Art und Weise von Videos hat sich ganz stark ansonsten gewandelt. Schau dir heutzutage mal YouTuber an, die machen das alles alle gleich. Sie sprechen direkt in die Kamera. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du jetzt hier bist, ich habe folgendes neues Thema. Oder sie fangen mit einer kleinen, sag ich mal, Spielfilmhandlung an, mit einer kleinen gespielten Szene, kommen dann zum eigentlichen Thema, Anmoderation. Ja, die redaktionell die ganzen W-Fragen werden beantwortet. Vor allen Dingen die wichtigste Frage ist, warum solltest du dieses Video dir weiter anschauen? Das ist die wichtigste W-Frage. Alle anderen W-Fragen kommen danach. Oder beantworten sich daraus aus der schon. Dann kommt irgendwie so eine Art Einspieler. Faustformel sage ich immer, so 4 Sekunden lang. Dann kommt dein eigentlicher Content. Und am Ende, spätestens am Ende, solltest du eine Möglichkeit deinen Usern bieten, mit dir in Interaktion zu treten. Die beste Interaktion, die du heutzutage hinbekommen kannst, ist natürlich wie immer, so wie damals, das Gespräch. Ja, also wirst du von vielen YouTubern so zum Ende spätestens irgendwann eine Fragestellung hören, wo sie sagen, das und das ist die Frage von mir. Schreibt doch mal eure Antwort in den Kommentaren. Die Kommentare werden gelesen, daraus ergeben sich Ideen für neue Videos, darauf wird ein Gespräch entwickelt sich. Mit dieser Art von Videoaufbereitung ist man heutzutage wesentlich erfolgreicher als früher mit dieser alten Methode von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten Videos. Achtung, das heißt aber nicht, dass es nicht auch sinnvoll ist, jetzt im Rahmen einer größeren Gesamtstrategie, muss man sozusagen, sich als Industrieunternehmen zu sagen, ich brauche trotzdem Bedienungsanleitungsvideos, die kurz, knapp und knackig eine Frage beantworten. Ein Beispiel. Den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Du weißt, wie der Spruch weitergeht, ne? Die Sache mit dem Pfeil.
Ja, genau.
Dazu möchte niemand ein 10-Minuten-Video, in dem einer erst dich begrüßt, erzählt und schwafelt und da kommt der Hund noch ins Studio und wird gedackelt und keine Ahnung. Nein, du möchtest jetzt, du hast eine konkrete Fragestellung, du möchtest ein kurzes, knackiges Video, das vielleicht auch nur 1, 2 Minuten lang ist. Kurbel, Pfeil, drehen, durch, und du weißt, was ich meine.
Genau.
Du brauchst in der heutigen Zeit für einen guten YouTube-Kanal mehrere Arten von Videos.
Und was fällt so von so richtig langen? Also ich bin jetzt zum Beispiel einer, ich schaue mir eine ganze Vorträge an auf YouTube. Also so gerade, wenn du hier, kennst du ja, der Chaos Communication Conquest findet jetzt lustigerweise immer zwischen den Jahren statt, da wo man irgendwie aufgrund von familiären Themen einfach leider nicht auf einen Kongress sein kann, wenn man überhaupt ein Ticket kriegen würde. Netterweise streamen die alles, beziehungsweise legen es auch noch mal hin. Die haben zwar noch ihre eigene Plattform. Ich finde die aber auch, die hauen sie aber eh alle noch mal nach YouTube rüber und ich schaue mir da relativ viele von an. Also ich bin von Leuten, die wirklich dann sich hinsetzen. Ich habe es ja auch überall drauf. Also ich habe es ja auf dem Fernseher als App etc. pp. Und schaue mir halt so Sachen halt auch wirklich mal oder am Zug mal, also wenn das letzte Mal da ist, mal locker mal so einen 90-Minuten-Vortrag an. Da kenne ich nichts.
Ich auch. Völlig okay, völlig legitim. Aber das ist jetzt ja kein Inhalt, den du vom Gedanken als erstes, als speziellen Inhalt für YouTube oder für eine andere Plattform speziell konzipierst.
Das stimmt.
Ja, das ist ein Inhalt, der eigentlich, Verzeihung, im Rahmen der Zweitverwertung, könnte auch sagen, als Abfallprodukt, ja, dann nochmal auf Plattform X, Y oder Z auch hochgeladen wird. Was du da ja nicht machen kannst, ist zu sagen, das ist jetzt ein Livestream, ja, und während der Vortragsredner da oben auf der Bühne steht, ja, wird an Seiten vielleicht noch Fragestellung eingeblendet, die er selbst oder sein Sidekick ihm dann entsprechend zuwirft und er geht nochmal auf die Fragestellung ein. Das ist ja so gesehen dann einfach nur One-to-Many-Kommunikation. Du kannst ja mit einem Livestream es auch hinbekommen, eine echte Kommunikation auch zu betreiben, ja. Aber dieses Vortragskonserve sich anschauen, völlig legitim, ist natürlich ein schönes Format für eine lange Content-Verweildauer.
Absolut. So, und jetzt noch was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich durch den Stifterverband durchscrolle. Es gibt einige Videos, die haben halt signifikant mehr Aufrufe, als ihr da Abonnenten habt. Also signifikant, so irgendwie fünffache, zehnfache oder so. Das liegt wahrscheinlich an den Leuten, die drin sind, würde ich jetzt mal vermuten. Ich finde es ja jetzt so, ist okay, politisch, ich finde es extrem gut, eure Reihe mit dem Herrn Sattelberger, den ich ja ein kleiner Fanboy bin. Aber ansonsten gibt es halt wirklich Sachen, die haben wirklich viele Aufrufe. Und da die Frage, wenn ihr da mit Menschen zusammenarbeitet, die in sich ja schon eine Reichweite mitbringen, also so ein Günter Duk hat halt eine Reichweite etc., sagt ihr, also wie geht ihr mit denen um? Sagt ihr denen bitte, sagt auch, dass ihr hier wart? Also versucht die Leute zu sagen, bitte bringt auch eure eigene Reichweite mit, wenn ihr hier schon was tut? Oder lasst ihr da einfach auf gut Glück hoffen, dass das passiert?
Also, als ich 2010 mich selbstständig gemacht habe, gab es damals ein PDF von YouTube mit den Tipps, was man machen kann, um seinen YouTube-Kanal nach vorne zu bringen. Der effektivste und wichtigste Tipp ist Zusammenarbeit. Sprich, tauch du in Videos von anderen YouTubern auf und die bei dir und so weiter. Ja, das Gleiche machen wir eben auch mit so einem ganz konservativen Kunden wie ein Stifterverband. Logischerweise, ein Sattelberger oder ein Dück und so weiter teilen natürlich auch entsprechend solche Sachen. Warum sollten wir das nicht versuchen zu forcieren? Klar, erstens, die Jungs sind schlau. Sie haben was Schlaues zu sagen. Sie haben eigene Reichweite. Ja, das ist ja das Schöne oder auch das Traurige. Du kannst es jetzt so rum und so rum sehen. Jemand ganz anders als ein Sattelberger oder Dück könnte das gleiche Schlaue sagen, aber es kommt ja nur von dem und dem, den kennt ja keiner. Ja, es ist aber super wichtig, nicht nur wer es sagt, sondern wie es auch gesagt wird. Natürlich haben Menschen, die etwas Wichtiges zu sagen haben und die es auch in der Lage sind, gut zu verpacken, entsprechend auch Reichweite. Aber manchmal wirst du auch feststellen, es gibt da auch Videos, die sind scheinbar Rohrkrepierer mit relativ wenig Abrufen im Verhältnis zu so 50, 60, 70, 80.000 Videoaufrufe. Die Typen, die Menschen, die Damen und Herren haben trotzdem genauso spannende Sachen zu sagen, aber diese Nase ist salopp formuliert zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so bekannt gewesen. Wir haben aber auch schon Videos erlebt, die haben erst ein oder zwei Jahre später, wenn die Person mit einmal durch die Medien gehypt ist, hier ein Klimaforscher, der auch im Rahmen von Greta-Thematik so viel mit einmal auftauchte. Vor zwei Jahren gab es mit dem auch eine Podcast-Folge hier beim Forschergeist, ja? Ich habe die mir vor kurzem nochmal angehört, habe gesagt, verdammt, der hat damals all das Gleiche schon erzählt, was heutzutage in den Medien überall so diskutiert wird. Ja, nur wenn die Person zum Zeitpunkt nicht interessant ist oder noch nicht so interessant ist, dann liegt das Video eben erstmal ein bisschen auf Halde und es liegt dann daran, zur richtigen Zeit das nochmal vielleicht zu pushen.
Absolut.
Content ist ein Steinbruch.
Ja. Das ist wohl wahr. Cool. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingereicht. Wir kommen nochmal ganz kurz zurück zu dir. Als wenn ich so zwei Fragen immer stelle, ist so, was empfiehlst du? Und es kann auch ganz weit weg sein vom irgendwas Fachlichem, sondern einfach nur so im Rand. Was sollte man gelesen haben und wer inspiriert dich? Wem sollte man quasi folgen?
Also die zweite Frage ist mir für mich relativ einfach. Simon Sinek.
So wie es ein Wei.
Genau, richtig, genau. Ja, genau, richtig. Der macht auch sehr viel im Videobereich, wo man so sich von ihm Kurzvorträge oder länger oder kürzer Sachen auch so zu Gemüte führen kann. Bei der ersten Geschichte, genau, weit weg und doch so dicht dran. Ich würde mal zum Beispiel sowas erwähnen wie Jules Verne.
Klar, Klassiker. Macht Sinn.
Aus folgendem Grund, ja. Das ist der Mann hat sich überlegt, da gibt's gerade eine relativ neue Technik, die heißt in Gänsefüßchen Unterseeboot. Ja. Jetzt denken wir doch mal groß, jetzt skalieren wir diese Grundidee mal, die mal gerade so 5 oder 10 Jahre am Markt war. Was wäre, wenn die in groß funktioniert? Ja. Und wenn man sich das als Grundlage nimmt und das mal auf aktuelle eigene technische Ideen oder Dinge anwendet, die man so jetzt gerade aktuell als Technik-Grundideen irgendwo liest, damit beschäftige ich mich sehr viel. Irgendeiner kommt mit einer neuen Technikgeschichte aus der Ecke und dann eben, jetzt Achtung, verknüpfe ich diese Dinge miteinander. Da gibt's diese tolle Idee von volumetrischen Videos und wie kann ich das im Verkauf einsetzen? Fragt sich momentan noch kein Mensch. Die meisten Menschen wissen noch nicht mal, was überhaupt ein volumetrisches Video ist.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, ich wusste, dass ich dir die Steilvorlage dir nur noch liefern muss. Stellt euch vor, es gibt die Möglichkeit, in einem Video, nicht nur das Video sich in einem Bilderrahmen von vorne anzuschauen, sondern du kannst durch das Video hindurchgehen. Du kannst um Personen herumgehen.
So eine Art Holodeck.
Genau. Genau. Kann man auch so nennen. Am Ende führt das Ganze zu einer Art Holodeck. Wobei im Holodeck hast du noch die Interaktionsmöglichkeit, ja. Da steckt ja noch sowas wie KI und so weiter mit dahinter. Lassen wir das mal jetzt erstmal außen vor, ja. Das machen wir jetzt mal gar nicht so kompliziert. Ja, wir nehmen erstmal noch nicht den Ferrari, wir nehmen erstmal nur den Volkswagen. Nur das begehbare Video. Und, wie kannst du das im Online-Marketing einsetzen? Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich momentan beschäftige. Oder interaktive 360-Grad-Videos. Nochmal eine Nummer kleiner. Produzieren wir jetzt schon für verschiedene Kunden. Ja, also, wie kannst du von dieser ganz verrückten Idee Holodeck, wie weit musst du es runterbrechen, bis du es gerade technisch irgendwie realisiert bekommst und daraus ein Geschäftsmodell ableiten kannst? Willkommen in meiner Welt.
Gleich da eine Nachfrage. Wo setzt man sowas ein?
Also, du kannst sowas einsetzen, zum einen im Recruiting. Ja, du kannst was einsetzen für Verkaufsgespräche. Ja. Nehmen wir mal nur den rein fiktiven, tatsächlich realen Fall. Du gehst zu einem Autohaus, also noch ein physisches Gebäude, nicht wie bei Tesla Online-Shop, physisches Gebäude und sagst dir, okay, die Felgen hätte ich gerne, die Farbe von den Sitzen, das gesamte Interieur, so und so würde ich alles haben. Sagt ein Verkäufer zu dir, ja, kein Thema, kommen Sie mal kurz mit. Hier vorne haben wir jetzt mal ein Cockpit von dem Fahrzeug schon stehen. Setzen Sie sich mal hin, kriegst eine VR-Brille auf die Nase. Und während du so gesehen in dein Auto einsteigst mit VR-Brille, steht außen neben dem Fahrzeug der Verkaufsleiter Deutschland von der gesamten Marke und begrüßt dich persönlich zu deinem Auto. Solche Geschichten zum Beispiel. Und dieses mit dem Verkaufen von Autos mit Virtual Reality gibt es ja tatsächlich auch schon. Und die andere Geschichte gibt es gerade auch ganz frisch. Ist gerade so in Vorbereitung. Solche Sachen. Das ist für mich, darum heißt mein Podcast auch Kopfkino. Was ist technisch gerade so gesehen visuell möglich und wie kann ich das zu Geld machen?
Wieso kaufe ich das Auto eher, wenn ich den Vertriebsleiter Deutschland sehe?
Weil sich manche Menschen ab gewissen Automarken irgendwie gebauchpinselt fühlen, wenn sie den neuesten technischen Scheiß für die Präsentation des Fahrzeuges mitgezeigt bekommen.
Ah, okay.
Es ist also, hat einen emotionalen Faktor am Ende.
Ich wollte es jetzt auch nicht in Abrede stellen. Ich bin nur gänzlich bei solchen Sachen. Ich finde schon Autos in sich langweilig.
Das, was ich meine. Also, Jens, ich bin raus. Ich fahre smart. Was erwartest du von mir? Dass ich jetzt sage, hurra, das Ding muss 500 PS haben? Nein, mir ist das auch relativ egal.
Genau. Aber deswegen frage ich ja so nach, weil ich es halt ja. Da kann ja sein, dass ich einen Hörer habe, der ähnlich drauf ist, damit bei ihm das erklärt. Also das ist
Nein, das ist völlig okay. Ich bin da auch ganz pragmatisch. Ich finde auch Fußball total doof. Trotzdem haben wir schon entsprechende Inhalte für solche, ist egal, weißt du, was ich meine? Ich bin da ganz einfach Verkäufer und sage, okay, irgendeiner will's haben, das macht Sinn, so und so macht das Ganze auch für mich am Ende Sinn, dann machen wir sowas.
Genau, also das ist sowieso immer, du kommst ja, hast ja, wie wir vorhin gesehen haben, einen ziemlich hohen Verkaufshintergrund und da macht das natürlich auch, also erlebt und getan und da hat man natürlich dann auch, glaube ich, ein Faible für, um so Sachen zu sehen und zu sagen, wir können es mal probieren, es gibt Leute, die sprechen auch so etwas an und da kommt man und sagt, warum nicht probieren? Also jeder Versuch macht schlau, wenn es dann funktioniert hat. Ich bin ja auch immer überrascht, warum, über welche Leute, über welche Inhalte manchmal irgendwelche Sachen passieren und ich denke, ach so, ja, Mai, verstehst zwar nicht, aber wenn es so ist, ist es halt so, gell?
Beispiel, weil du jetzt gerade das, um es mal mit Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. Ich meine, es ist Audi in London in der Innenstadt, wo es mit Probefahrten nicht so besonders gut ist, ne? Schon klar. Aufgrund Absolut. Der Verkehrslage. Die verkaufen, ich meine, es sind 17% mehr Fahrzeuge als früher, allein dadurch, dass sie jetzt Virtual Reality Probefahrten anbieten.
Ach so, gibt's dann auch eine ganze Probefahrt in dem Ding, ich verstehe.
Ja, klar. Und zwar, das ist customized dein Auto, du willst die Ledersitzfarbe haben. Wir könnten in Zukunft volumetrisches Video auch die Schauspielerin deiner Wahl neben dir setzen. Jetzt spinne ich gerade rum, aber würde theoretisch dann in Zukunft auch gehen. Ja? Wen hättest du denn gern? Scarlett Johansson? Klar. Aus welchem Film, welche Kleidung? Check, danke, nehmen wir, okay. Frisurfarbe? Nehmen wir, check. Und es gibt
für unsere weiblichen Zuhörer,
wir
können natürlich auch männliche. Also wir wollen ja hier genderneutral sein.
Es ist völlig korrekt. Mir ging es einfach um das Beispiel. Ja. Alles, was dazu hilft, Verkauf zu emotionalisieren, und zwar zu einem positiven Erlebnis zu machen, hilft dir dann eigentlich, das Produkt zu verkaufen.
Ja, davon bin ich dir überzeugt. Aber deswegen wird jetzt gerade weitergeredet haben, weil im Moment hatte ich nur gesagt, ich stehe in dem Auto und dann sehe ich diesen Verkaufsseite, aber ich kann die ganze Fahrt machen. Dieses war mir vorher noch nicht klar. Und schon wird es für mich auch ein bisschen verständlicher, weißt du? Das war eine wichtige Information, um das Konzept richtig zu verstehen. Du siehst, ich bin so weit weg, du musst mir halt wirklich auch die offensichtlichen Sachen leider erklären. Sorry.
No, alles okay. Also sonst macht das Ganze, ich meine, es ist schon mal erstmal cool, ja, sich ein eigenes Auto konfiguriert zu haben und sich reinzusetzen, check. Damit nochmal rumzufahren, ist dann der nächste Punkt. Und naja, und dann diese volumetrischen Figuren am oder im oder neben dem Auto oder wie auch immer. Ja, bitte, mach die Geschichte noch lebendiger.
Absolut.
Ne? Matrix, soweit sind wir noch nicht. Es ist noch nicht bei roter und blauer Pille. Muss immer noch eine VR-Brille aufsetzen. Ist vielleicht auch besser so. Aber ja, das sind Dinge, die mich so umtreiben. Wie man mit Virtual Reality oder Augmented Reality, zum Beispiel auch auf Messeständen, Verkaufssituationen optimieren kann.
Ja, also das glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch keine VR-Brille aufgehabt. Ich bin da, glaube ich, echt eher irgendwie mit diesem Cardboards
heißt. Cardboards, so. Ja.
Da bin ich mir zu doof zu die Dinger ordentlich. Also ich war schon immer basteln scheiße. Also habe ich irgendwie versagt. Und so ein riesen Ding zu kaufen, hatte ich jetzt irgendwie noch keine Lust. Es steht irgendwie auf meiner Liste von Sachen, die man sich mal dringend antun muss. Deswegen, du siehst, ich bin da wirklich sehr weit weg von dem Thema. Ich weiß hier in unserem, wir haben ja in Berlin ein sehr schönes Computerspielmuseum, kann ich übrigens nur empfehlen, mal hinzugehen, also gerade mit den Kids und ihnen mal so ein paar Arcade-Games loszulassen, das ist sehr lustig. Aber da hatten die auch eine VR-Brille, aber ich war leider zu spät, um mich da, also beim Anstellen einfach zu spät, sonst hätte ich mir das auch mal angetan. Also es fehlt wirklich, also da bin ich echt ein bisschen hinterher, das weiß ich.
Einfachster Kauftipp an der Stelle ist eine Oculus Go. Ab 250 Euro, Pi mal Daumen. Vielleicht vermute ich inzwischen sogar schon ein bisschen günstiger bei dem Online-Händler eurer Wahl. Ist genau genommen ein Samsung-Handy ohne Handy-Funktion, fest eingebaut in Kunststoffgehäuse. Schon alles mit drin und dran. Du brauchst nichts weiter. Dazu gibt es für Android und iOS eine App, mit der man so gesehen den Online-Shop bedient. Und das war's.
Ah, verstehe. Kommt auf meine Liste, auf jeden Fall. Genau, aber jetzt haben wir ja, glaube ich, zu deiner Person relativ und gleich noch viele, viele schöne Themen und den tollen Stifterverband, einfach mal merken. und soweit abgehandelt. Jetzt können wir eigentlich zu unserem Thema gehen, und zwar YouTube und wie kriege ich meinen Kanal vorwärts, auch in der Suche, aber da erstmal so die erste Frage, Videonutzung, ich bin jetzt ja selbst auch, also ich kann immer nur von dieser anekdotischen Evidenz N gleich 1 mein eigenes Verhalten sprechen sozusagen, und ich krieg ja viel einfach über Vorschlagslisten sozusagen reingespült. Und da so die Frage, was ist denn so die die Schere zwischen Leute suchen etwas oder lassen sich einfach sozusagen kommen aufgrund von Vorschlagslisten eigentlich auf Videos? Das ist so der Standard-Share, wo man sagen muss, jeder Standard heißt natürlich, es gibt die Extreme links und rechts, aber was ist denn so üblich?
Ist eine Frage des Kanalkonzepts. Beispiel, machst du einen Kochkanal? Ja, wirst du vermutlich viele Rezepte, beim Beispiel vielleicht viele Rezeptvideos haben. Ja, dann wirst du natürlich mit der Zeit auch, wenn du deine Videos halbwegs entsprechend optimierst, einen relativ großen Bereich haben von organischen Traffic. Ja, vielleicht 70%. Kommt auch darauf an, ne? Wie es dann in den nächsten Jahren weiterläuft für dich. Wenn du dagegen einen Kanal hast, der sehr stark von Hero-Content lebt, also dass die einzelnen Episoden mehr durch Push funktionieren, ja, da hast du, und die Titel sind auch nicht wirklich auf Suchmaschine optimiert, um es mal so plakativ zu schreiben, dann wirst du da vielleicht nur 70% über diese Share-Funktion haben und vielleicht nur 30 oder noch weniger organisch. Ist echt die Frage, wo willst du mit deinem Kanal hin? Was hast du gesehen in der strategischen Ausrichtung? Und dann musst du diesen Weg auch konsequent gehen.
Also beim Stifterverband habt ihr ja die Personen ins Vordergrund gestellt. Also da ist ja immer Name, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, Doppelpunkt. Das heißt, ihr guckt halt auch, dass wenn man zu den Leuten was sucht, ihr mit auftaucht.
Genau.
Das ist sozusagen das Thema, weil hinten dran die Themen sind dann ja doch schon eher speziell.
Richtig,
und jetzt nicht so zwingend searchable.
Ist auch dort mit Absicht gar nicht so sehr drauf fokussiert. Da ist es nur darum, zum Namen gefunden zu werden und im Titel dann weiter vielleicht nochmal ein relevantes Schlagwort. Mehr ist das nicht. Das ist gar nicht mal in dem Sinne so richtig super optimiert, wie man das machen könnte, wie wir es für andere Industriekunden machen.
Ja? Verstehe.
Dafür ist es dann jetzt kein optimales Beispiel, aber es ist ein schönes Beispiel einfach für eine langfristige Zusammenarbeit und auch für Veränderungsprozesse im Videobereich.
Ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es besser ist. Also jetzt rein, wenn ich jetzt so Standard-Title-Optimierung SEO drüber schauen würde, weil eigentlich die Personen schon im Vordergrund stehen und man hat danach eher so eine Tagline drunter, die dann sozusagen auch zum Klicken irgendwie anregen soll.
Ja, genau.
Genau. Was hat man außer jetzt so Titel an Elementen, die so in die Suche reinfließen?
Wichtigstes, eben hatte ich erwähnt, ist die Watchtime. Also das ist eigentlich so gesehen das Ausschlaggebende. Nehmen wir mal Beispiel.
Genau, aber ganz kurz, ja, ich verstehe, aber Watchtime ist ja dann eher ein Qualitätssignal noch nicht, also ich bin ein alter Informationswissenschaftler,
ja.
Und ich sage ja, mit einer Suchanfrage ist meine allererste Aufgabe als Suchmaschine, egal was ich bin, ja erstmal zu trennen, was könnte per se relevant sein und was könnte per se nicht relevant sein. Und da sind ja erstmal die Begrifflichkeiten drin. Also eben, wenn ich Gunter Dück suche, dann kommt natürlich nicht Rob Nail, weil ist halt nicht Gunter Dück drin. Und ich habe natürlich das Title-Thema, klar, was wahrscheinlich auch, weil man es ja gut sieht, wenn da Gunter Dück drin steht, noch ein bisschen wichtig ist, aber was habe ich dann alles weiteren Informationen, die ich erstmal sozusagen als Metadatum um das Video rum. Also ich will danach auch die ganzen, wie wir es dann halt haben, Verlinkungen etc., was natürlich bei euch dann wahrscheinlich Watchtime ist. Also ich will danach diese ganzen Qualitätskriterien auch noch haben, aber erstmal rein auf der sozusagen Trennrelevanz von Nichtrelevanz.
Okay, was habe ich also denn? Hardcore-mäßig, wenn du von oben nach unten so durchgehst, klar, logisch, Titel nach oben, das Vorschaubild ist ein ganz wichtiges Kriterium für den Klick, ja, den ich erzielen will, damit überhaupt das Video erstmal gestartet wird. Wir bewegen uns ja schließlich momentan auf YouTube. Beschreibungstext und das vernachlässigen die meisten Menschen. Es gibt ja die Funktion, dass YouTube automatisch Videos sich anhört und daraus eine Textspur erstellt, die automatische Untertitelfunktion. Das heißt, wir haben den Vorteil, da wir Interviewvideos haben, bei der immer eine Person redet. Diese Untertitelfunktion liefert automatisch die gesamten Verschlagwortungskontent zum Video. Ja, wir haben da gar nicht so eine umfangreiche Beschreibung unter dem Video selbst stehen, weil es macht eigentlich YouTube automatisch. Ja, was die Leute wirklich sagen im Video.
Gut.
Verzeihung?
Ist die hinreichend gut? Also ich schicke ja über hier auf Phonik, wenn ich dann aufgenommen habe, die Sachen auch, also meine Podcasts ähnlich wie bei dir auch nochmal als Bild mit so einem lustigen hier Zappelwaff-Dings da mit drin an YouTube hoch. Und wenn ich dann halt sehe, was sie da raus automatisch transkribieren, und wir sind natürlich ein Fachpodcast, da kommen halt Sachen raus, die haben halt mit und dem, was wir gesagt haben, jetzt nicht so wirklich was zu tun.
Natürlich muss man da nochmal manuell einmal draufschauen.
Also das macht ihr auch. Also es ist wichtig, Leuten zu sagen, also nicht einfach einschalten, sondern man muss nochmal ein bisschen nachsteuern. Vor allem, wenn man es wirklich als Untertitel benutzt, weil dann sieht man es ja auch noch viel mehr, als wenn es dort da irgendwie als Textwurst
definitiv
unten drunter vor sich hin gondelt.
Vertraue momentan, also oder anders gesagt, traue keiner KI. Denk an Terminator.
Ja, der war ja dann ab dem zweiten Teil ganz kuschelig.
Okay, also du weißt schon, was ich meine. Also ja, natürlich. Also du hast damit erstmal die Möglichkeit überhaupt, ja, die Verschriftlichung zu bekommen. Die musst du nochmal kontrollieren. Die Datei kannst du schlimmstenfalls sogar runterladen und auf anderen Videoplattformen, wenn du Dateinamen änderst, auch wieder hochladen. Zum Beispiel eine die blaue mit dem F. So, Kleinigkeit am Rande.
Ich verstehe.
Ja, diese SRT-Datei, ja, diese Untertiteldatei, ist so gesehen, erspart einem gegebenenfalls auch dann viel Arbeit. So, und da muss natürlich einmal drauf schauen, passt das alles, was steht? Dann habe ich eine Verschriftlichung des gesamten Textes, ein Transkript meines Videos, und das ist ja so gesehen die Kernbotschaft meines Videos, speziell wenn es ein Interviewvideo ist, wo jetzt nicht optisch spannend viel passiert. Ne? Da ist das ja so gesehen 1:1 der Content.
Kann man per se nochmal hart Schlagworte zuweisen?
Ja, kann man natürlich auch, aber die sind im Verhältnis. Wenn YouTube doch eine Untertiteldatei auswerten kann, wem glaubst du, traut sie mehr? Der Untertiteldatei oder der reine Schlagwortliste, wo du irgendwas reinschreiben kannst?
Ja,
na, wissen wir beide.
So. Exakt. Das heißt, du würdest dir sagen, muss man jetzt nicht extra einen Praktikant für organisieren, der da irgendwas reinknullt.
Ich sag mal so, wenn es um die letzten 2-3 Plätze geht und wir ganz hart um irgendein Keyword, wo es sich richtig lohnt, verbetteln müssen. Okay. Ja, dann werden nochmal die Daumenschrauben angelegt im Content-Marketing. Ja? Du weißt schon, was ich meine. Aber sonst würde ich erstmal sagen, wenn deine Untertiteldatei gut ist, kann sich darauf auch YouTube verlassen und dann ist das okay.
Sehr cool. Dann hast du jetzt gerade nochmal angefangen von dem von der Thumbnail. Macht ihr da, also A, kann ich die Thumbnail ändern an dem Video? Ohne dass es irgendwie Schaden an einer bisherigen Historie nimmt?
Erstens, also wenn schon erstens, und abspielen, erstens Story du kannst es. So. Zweitens, du solltest es, du Sau.
Okay.
Ausrufezeichen, dreimal hinten dran.
Genau.
Also war das ein klarer Call to Action, den jeder Zuhörer und Zuhörerin verstanden hat? Ich glaube, ja.
Genau. Und dann richtig so ein bisschen AB-Test, was besser geht und so.
Ja. Definitiv. Also all diese ganzen Geschichten, die man da so machen kann, ja, sollte man tun. Wie viel Zeit man da im Detail investiert in AB-Tests und so weiter. Ich sag mal so, ne, wo der Blinde schon König ist, ist alles gut. Musste einäugig sein, okay. Und ansonsten musst du eben noch mehr dafür tun. Also, wie stark umkämpft ist dein Bereich, dein Thema?
Dann Verweildauer, hast du gesagt, ist das nächste Wichtige. Wie kriegst du die nach oben? Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt ein regelmäßiges Format, was immer sehr ähnlich ist. Wie stellst du sicher, wie lernst du, dass du die Verweildauer erhöhen kannst, wenn so das Format immer so, rammer so 8 bis 10 Minuten lang ist, aber es per se eigentlich immer ein ähnliches Setting, wie zum Beispiel diese Interviews oder ähnliches?
Okay, also für 8 bis 10 Minuten Videos würde ich keine Interviews mehr machen in dieser Art und Weise. Ein gutes Beispiel.
Auch gerne eine andere Länge.
Also ja, klar. Nein, ja, schon okay. Ein gutes Beispiel, wie so ein Format besser sein kann, muss man jetzt immer so zum Schreiben, muss man sich mal anschauen. Das gibt auch einen Ausblick, wie es sich demnächst bei ein, zwei Kunden bei uns auch in die Richtung entwickeln wird. Hint, hint. Ist The Verge. Kennst du vielleicht? Irgendwas ist eine Website, The Verge. Ist eine Tech-Website.
Ja, okay.
Die haben auch mehrere YouTube-Channels inzwischen. Und machen zum Beispiel den Kniff, den auch einige Podcaster ja im Prinzip so gesehen anwenden. Sie laden sich einen Experten zu einem Thema ein. Bei The Verge ist das sehr gut zu sehen. Ich beschreibe mal, was die machen. Die holen sich irgendeinen Wissenschaftler oder wen auch immer Experten zu einem Thema. Nur in eine Skype-Konferenz. Ja? Und lesen sich selbst natürlich vorher in das Thema ein, damit sie auch entsprechend Fragen stellen können. Und von diesem vielleicht halbstündigen Gespräch verwenden sie in ihrem YouTube-Video 2 Minuten nur. Den Rest erzählen sie mit eigenen Worten, mit Blick in die Kamera, machen irgendwas im Studio, erzählen was, beschreiben was, geben eigene Emotionen mit, legen Pausen ein, machen einen Joke zum Thema, halten dich als Zuschauer an die Stange. Das ist so ähnlich wie, schau mal, warum essen wir so gerne Zucker? Weil Zucker süchtig macht. 8-mal süchtiger uns als Heroin. Also, wir brauchen immer wieder Zucker nach. Also, diesen Suchtfaktor, Aufmerksamkeitsspanne, Emotionen, den Menschen dabei behalten, das ist das, worum es dabei geht. Das mit den 8-mal war jetzt gerade nur so eine Spaßzahl, aber ja.
Okay, Entschuldigung, ich komme gleich nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück, aber hier, ob ich es richtig verstanden habe. Also irgendjemand redet mit euch eine halbe Stunde Interview, dann nehmt ihr davon 4 Minuten und den Rest baut ihr irgendwie nach?
Ja, um es interessanter und spannender zu machen, weil ein Gespräch zwischen 2 Personen, so wie unser Gespräch mit uns beiden, ist optisch nicht immer interessant. Natürlich kannst du 2 Menschen zuschauen, wie sie sich unterhalten. Kopf nach links, Kopf nach rechts, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Das ist wie beim Tennis, weißt du?
Okay, aber ist ja was an. Also, aber wenn ihr die Sachen nochmal neu sprecht, dann ist es ja nicht mehr. Also ich hätte da Probleme, weil ich der Interviewgast wäre. Also verstehst du, was ich meine? Ich fände das. Also wenn man sagt, du, wir hinterlegen das nochmal, dass wir Aussagen dazu einblenden, oder wenn man sagt, über irgendetwas spricht, dann sagt man hier, man hat hinten nochmal das Bild davon, also wenn man im Hintergrund arbeitet, vielleicht auch mal, wenn es irgendwelche How-Tos sind sozusagen, wo man irgendwelche Dudes spricht, eine Analyse zeigt, gar kein Thema, also sozusagen Anreicherung über die Spur hinaus, die man da hat, voll bei dir, glaube ich, klingt super cool, aber das nochmal nachmachen?
Naja, was macht denn ein klassischer Journalist? Der führt mit mehreren Leuten Telefonate, also nicht damals, Blatt, Stift, ja. Papier, Notizen, Tageszeitung. Was hat der gemacht? Der hat mit mehreren Leuten Telefonate geführt, hat sich mit Menschen getroffen, drüber gesprochen. Am Ende von diesen zig Stunden, die mit Leuten gesprochen hat, ist nachher 5 kleine Zitate in Gänsefüßchen im ganzen Artikel. Den ganzen Rest hat er auch nur mit eigenen Worten nacherzählt, oder? Das ist Recherche zusammenfassen. Das ist eben das nicht das Format, sag ich mal, wie wir beide jetzt hier, so ein Labergespräch, sondern das Verdichten, dieses 2-Stunden-Gespräch auf 10 Minuten verdichten und alles Wichtige in 10 Minuten unterbringen. Redaktionelle Arbeit.
Gut, okay. Es gibt bei YouTube doch hinten dran diese, also in den YouTube Analytics,
ja.
Auch so diese Auswertung, wo du beim Video siehst, also je länger, also wo du die Laufzeit von diesem Video als Grafik hast und siehst, wie die Prozentzahl der Zuschauer so im Laufe der Zeit sozusagen abnimmt. Damit du, und wenn du halt so richtig harte Brüche hast, dann siehst du, okay, da haben wir irgendwie gerade viele verloren.
Ja.
Richtig? So. Und da meine ich, also und bei so einem regelmäßigen Format kann man das ja vielleicht an den gleichen Stellen sehen und dann sagen, huch, offensichtlich ist das immer blöd.
Ja, korrekt. Darum produzieren wir in Staffeln und denken Serien, wie ich immer so schön sage. Das heißt, ein Format muss eigentlich so konzipiert sein, dass du an einem Drehtag wenigstens 3 Folgen auf einmal gedreht bekommst.
Okay, rein aus Kostengründen.
Logisch.
Also Aufbau, Abbau, Gedöns.
Ja, genau. Richtig, weil das kostet alles Zeit und jedes Mal für ein Video das ganze Geraffel ist ineffektiv. Besser sogar vielleicht noch mehrere Drehtage nacheinander, dass du am Stück möglichst viel machen kannst. Kosteneffiziente Content-Produktion. Nur so auf Norddeutsch.
Klingt super.
Genau.
Gut, und dann sagst du halt, okay, man guckt die Sachen raus, dann analysiert man die, sagt man beim nächsten Mal, besser, diese Art von Schnitt oder so muss schneller sein, die Zwischensequenz war irgendwie doof, da haben wir eher Leute verloren oder so.
Genau, richtig. Und das ist Aufgabe, das kriegen bei uns, diese Analyseinformationen kriegen bei uns die Cutter auf den Tisch, also diejenigen, die Videos schneiden. Das sind die Videoredakteure. Ja, das unterscheidet auch so gesehen, meinetwegen, uns von irgendwelchen anderen Videoproduktionsfirmen. Ja, da wird ja nie ein Cutter so gesehen, oh Gott, ich bin ein Künstler, der Schnitt musste so sein. Wir machen Handwerk. Ja, da kriegen diese Analysezahlen direkt die Leute auf den Tisch, die die nächsten Videos für diesen Kunden schneiden. Und sehen, genau wie du es eben gesagt hast, da müssen die Schnitte anders sein. Was müssen wir da jetzt für die nächste Produktionsreihe es gleich besser machen?
Macht es Sinn, die bestehenden Videos an den Stellen anzupassen und wieder einzustellen? Oder habe ich dann das Problem, dass ich dadurch, dass ich die Historie verliere, eigentlich auch keinen Vorteil habe?
Du hast es gerade selbst umschrieben, du verlierst die Historie. Das macht nur Sinn für irgendwelche Evergreens, die vielleicht schon lange Zeit gelaufen sind, wo du sagst, wir machen jetzt mal eine Update des Videos. Ja, machen jetzt mal eine neue Fassung. Aber dann ist es natürlich auch schwer an der Watchtime, ne? Das ist ja die Bank, vom alten Video vorbeizukommen. Also macht nur dann Sinn, wenn du so gesehen das Video in einen neuen Gewand neu verpacken kannst.
Genau, ich möchte, wie gesagt, für uns, wir sind ja hier wahrscheinlich bei mir als meisten Anfänger. Thumbnail kann ich ändern und das Video-Historie bleibt gleich. Das Video neu schneiden ist immer ein neues Video. Ich kann das nicht sagen, du, ich möchte bitte ersetze das Video-File dieses Videos, weil da sagt Google immer, es ist ein neues und ich habe keine Chance, die Watchtime rüberzuziehen. Macht ja auch Sinn, sonst könnte ich ja auf irgendeinem alten Video irgendein Spammy-Kram kurz mal an alle verteilen, sozusagen.
Genau. Das ist ganz einfach. Ein einmal hochgeladene Videodatei ist so, wie sie ist und kannst du nicht ändern. Du kannst das Vorschaubild ändern, du kannst deine Metadaten rundherum noch polieren, wie du möchtest, kannst du alles tun. Aber das Videofile, wie du es einmal hochgeladen hast, friss oder stirb, das ist deine Datei. Also mach dir da vorher Gedanken oder lade schnell viele Dateien nacheinander hoch und lerne recht schnell draus.
Wie wirkt sich denn, wenn du es schaffst, mal, also so, du machst jetzt so, stellen wir mal, du hast jetzt so, jetzt gerade du hast ja von Industriekund gesprochen oder jetzt auch hier bei im Stifterverband, du hast halt viele schlaue Leute zum Beispiel, die ihre Videos machen mit guten Interviews, die sind jetzt aber nicht ultra bekannt, aber schöne Sachen. Ich meine, deswegen habe ich es ja auch abonniert, weil ich da halt einfach Sachen höre, die ich von Leuten, die ich noch gar nicht kenne. Also ich meine, aber das ist halt der kleinere Teil der Menschheit, ist halt so. So, und oder du machst halt irgendwelche wirklichen Help-Videos bei deinen Industriekunden. Und dann schaffst du es, dass irgendwie so ein klassischer Hero-Video reinkommt aus irgendwann Grund. Du machst irgendwas Virales zum Beispiel mal, was lässt dir irgendwie Van Damme zwischen zwei LKWs da seine Kunststückchen machen und was es da für ein Gedöns schon gab oder hast halt eben so ein guter Dück mit drin. Wie stark wirkt sich das aus, dass er die anderen Sachen mit hochziehen kann?
Das hängt davon ab, jetzt wieder Handwerkskunst, wie gut du die technischen Funktionen von YouTube nutzt, um den Content untereinander zu verknüpfen. Also, dass es eine Playlist gibt, hat der eine andere schon von gehört. Ist aber eher eine unspannende Funktion in dem Fall. Wichtiger in dem Fall wäre es erstens, solche Funktionen zu nutzen wie, es gibt die Funktion, alle deine Videos kriegen einen Abo-Button auf dem Video oben drauf. Das sollte so gesehen auf deinen Videos auch aktiviert sein. Dann solltest du gerade für diesen Hero-Content dir Gedanken gemacht haben, welche vier YouTube-Infokarten möchtest du in diesem Video platzieren. Das heißt, derjenige, der bei uns das Drehbuch für ein Video schreibt, ja, macht sich von vornherein Gedanken oder spätestens im Schnitt sehr genau, wann kann welche Infokarte in einem Video untergebracht werden. Wie kann ich damit Leute dazu bekommen, entweder sich ein anderes Video anzuschauen, eine andere Playlist anzuschauen, eine Umfrage, denn die Funktion gibt es auch bei YouTube, zu starten oder zum Beispiel einen Link zu einem Shop anzuklicken. So, und mit solchen Sachen kannst du natürlich auch Leute bekommen von einem Hero-Video, ja, dann gibt es im Hero-Video meinetwegen noch ein Making-of oder noch ein weiteres Video mit der Person oder. Damit kannst du Leute von A nach B holen. Das solltest du auch tun. Diese Funktionalitäten kann man auch alle nachträglich noch aktivieren. Ja, kann man alles noch nachträglich im Notfall irgendwie retten oder optimieren oder ändern. Was du eben nicht ändern kannst, ist diese einmal hochgeladene Videodatei. Die ist einmal so, wie sie ist.
Absolut. Klingt Klingt sinnvoll. Also da haben wir auch schon gleich darauf achten, dass man halt, also deswegen macht es halt Sinn, dass man mit Leuten, die sich mit der Plattform auch auskennen und mich nicht mit irgendwelchen Videoleuten zusammenarbeitet, weil es natürlich schön ist, wenn man sagt, wann kann ich denn welche Hinweise, Infokarten etc. einblenden, direkt schon bei der Planung des Videos berücksichtigt, dann sind es wahrscheinlich am idealsten platziert.
Genau, das ist eben, das nenne ich immer Handwerkzeug des Videomarketings, ne? Nicht nur einfach irgendwie ein schönes Drehbuch zu machen, sondern das Drehbuch muss in dem Fall auch solche funktionalen Features gleich mit berücksichtigen. Vielleicht sogar, indem das der Sprecher im Video meinetwegen sagt, so wenn ihr jetzt mal in die rechte obere Ecke des Videos schaut, in dem Moment, bing, taucht da oben diese Funktion Infokarte auf. Ja, idealer kannst du es ja nicht machen. Dann holst du den Zuschauer, der eigentlich mitten auf dem Bildschirm schaut, ja, an den Lippen des Sprechers oder der Sprecherin hängt, kriegst du dazu, in die Ecke des Bildschirms zu schauen und kriegst ihn damit entsprechend auch dazu, diese Funktion aufzurufen. Call to Action. Sagt jedem Online-Marketing, kenne ich. Ja, machen wir im Video. Aus dem Video heraus.
Ja, wichtig, ich meine, ich kenne ja die meisten Leute, die schon in ihren Blogs vergessen.
Ach.
Ja, was soll man sagen? Ja. Da habe ich ja mit dem Kollegen Fabian Auler, der ja auch gerade bei dir war, hat mir ja zusammen einen Podcast über das Thema, warum dein Blog nicht performt, gemacht. Und da war so das Thema halt eins der wichtigsten Gründe hier, massiv Traffic, aber tja, hast halt Content geschrieben und hast danach nicht gesagt, was erwarte ich denn eigentlich, was der Leser tun soll danach oder währenddessen oder whatever. Der ist halt einfach nur da. So der eh da Content. So, also hier sind wir wieder technisches Problem gehabt. Wir hatten es davon, dass man auch beim Blogging das Thema hat und dass man gerne mal vor sich hinschreibt und man weiß gar nicht so genau, was man von dem Leser eigentlich erwartet, was er für einen tun kann. Und was ja gerne vergessen wird, hat dem Motto, es gibt ja oft, Content-Marketing, mach hier Reichweite, mach Content-Marketing, egal in welcher Art und Weise. Und man vergisst komplett zu überlegen, was erwarte ich eigentlich von dem Besucher, den ich generiere. Und da hast du jetzt auch gerade ein schönes Plädoyer für, dass ihr sagt, das steht bei euch sozusagen am Anfang der Planung. Was erwarte ich denn eigentlich, was die Konsumenten des Videos quasi für mich tun können?
Genau, ne? Immer das schöne Beispiel mit, du wolle Rose kaufen. Dann ist klar, im Prinzip eine der ersten Fragen, die wir sich wie immer zu gesehen stellen im Briefing ist, was soll denn der Nutzer machen? Also er sollte sich ja nie nur schöne Bilder anschauen und sagen, mein Gott, ist das schee. Irgendwas will ich von dem ja. Entweder wenigstens von dem will ich ein Abo für die Zukunft, ne? Auf YouTube will ich heutzutage von dem ein Abo und ich will, dass er die kleine Glocke aktiviert. Ja, denn das Abo ist so gesehen weniger wert geworden, zu gesehen heutzutage. Es gibt ja noch die Glocke und die wird auch eben sehr stark vernachlässigt. Keine gute Geschichte. Glocke, immer mit darauf hinweisen, Glocke aktivieren. So, dann ist der nächste Schritt, dass ich vielleicht von ihm möchte, schau dir noch ein weiteres Video an. Der Motto, wie bei Amazon-Algorithmus, ne? Kunden, die sich diese Schuhe angeschaut haben, haben sich auch diese Schuhe angeschaut. Oder eben zu sagen, komm, ich habe noch einen weiterführenden Link, ja, den ich über die Infokarten oder wo auch immer auch nochmal zur Verfügung stelle, wo Leute draufklicken können, um wo auch immer hinzugehen und das zu tun, was ich von ihnen will, was das sie tun.
Absolut.
Ja, also habe immer den Call to Action gesehen in der Content-Konzeption schon von vornherein ganz oben. Schreibt ihr den mit als erstes auf. Wer soll was tun? So wie auf dem Flipchart, ne? Wer, was, wann? Das gehört hier auch mit dazu. Das wird sehr häufig von klassischen Werbefilm-Leuten alles vergessen. Die machen dann eben die schönen Bilder. Komma, können wir auch, ist aber eigentlich nur eben der halbe Weg zum Ziel.
Ja klar, aber ich meine, so ein klassischer Werbeclip, den du fürs TV produziert hast, da gab es halt auch keinen harten Call to Action, der wurde halt einfach vor sich hin ausgestrahlt.
Genau, ja, oder Kinospot oder so. Das hat ja auch keiner dann hoffentlich das Handy noch zur Hand, um dann auf irgendeinen Link zu klicken oder sonstiges, ja. Da ist nichts weiter. Sondern wir leben dagegen in einem Medium, wo du etwas von den Kunden auch erwarten kannst und erwarten solltest. Da sollst du dir überhaupt klar werden. Also ganz schlimm sind die Videos. Ja, schau mal, rechts oben jetzt kannst du klicken und wenn nicht, dann kannst du da unten noch einen Daumen rauf geben oder da links in die Ecke kannst du auch noch was machen. Was soll er denn jetzt machen? Also, ne, zu viel Entscheidungsvielfalt ist auch nicht gut.
Ja. Ja, okay, das gibt's auch, hat man ja auch schon gesehen. Bitte drück hier und mach jenes und mach selbst. Klarer, was ist die Haupt-Call to Action, sollte schon im Vordergrund stehen. Genau. Absolut richtig. So, aber jetzt, also, wenn wir jetzt mal zusammenfassen und so ein bisschen so die Kurve drauf drum zu machen. Klassischerweise so, Hero-Content, gerne auch mit irgendwie bekannten Leuten, die ihre eigene Reichweite mitbringen oder die wirklich Richtung viral gehen, um auf den Kanal aufmerksam zu machen, um halt auch klassischerweise so in diese Vorschlagssysteme stärker reinzukommen und dann so klassischen Nutzbringten, also so Help-Content auch gerne genannt, die dann auch eher searchable sind, weil man sagt, du, ich habe Problem X, was kann ich denn tun, für was man YouTube ja auch relativ stark benutzt, für so How-To, so wie kann ich mal einen Fahrradschlauch wechseln oder so Gedöns.
Genau. Das sind so zwei Klassiker, wie du so gesehen zum Ziel kommen kannst. Ja. Und den Hero-Content wiederum dann mit den anderen Inhaltsformaten verknüpfen, damit das eine auf das andere abstrahlt, damit du auch da auf den anderen Videos mehr in gewissen Watchtime bekommst. Genau. Ja? Das, was man häufig sieht, ist, dass die Leute meinetwegen dann als zweites Video ein Behind-the-Scenes-Video haben. Ja, das liegt daran, dass sie sehr stark kampagnenmäßig denken. Natürlich ist es schön, dann noch ein zweites Video, so ein Hinter-den-Kulissen-Video vom Dreh oder was auch immer alles zu haben. Cool. Aber noch besser ist, wenn du so gesehen über deinen gesamten Content Steinbruch nochmal hinweg auch denken und planen und konzipieren kannst und sagen kannst, okay, Leute, die von hier kommen, können auch dahin gehen. Das Schöne ist, YouTube bietet dir auch die Funktion, am Ende in dem Video auf den letzten 15, 20 Sekunden auch so einen Container einzuplanen, wo YouTube selbst entscheiden kann, was packt es dort rein. Ja, das heißt, die YouTube-Algorithmen können selbst vorschlagen, was würde diesem Nutzer vermutlich von den anderen Inhalten von dir am besten gefallen. Also wenn du da selbst dir nicht so ganz sicher bist, wo du den Nutzer strategisch hinlenken möchtest, ja, dann lass du einfach YouTube selbst entscheiden. Was wir häufig dann auch bei Kunden machen, die sich nicht entscheiden können, zwei Container, ein Container, Kunde legt fest, ein Container, Algorithmus legt fest. Meistens stellst du dann natürlich fest, da ja Zahlen, Daten und Fakten nicht lügen, auf Dauer funktioniert der nicht kundenspezifisch definierte Container besser, aber das liegt in der Natur der Sache.
Ja, absolut. Kann aber auch sein, ich meine, da geht ja am Ende auch nach Popularität. Vielleicht hast du Sachen, okay, mir ist aber die Botschaft so wichtig, dass ich auch mit einer geringeren Popularität leisten kann und mir dann lieber den einen auch für mich selber reserviere. Also, weil es strategisch einfach wichtiger ist, auch wenn es ein paar weniger sehen.
Völlig korrekt. Also, wir machen auch Videos meinetwegen, die sind nur für ein paar tausend Menschen in ganz Deutschland überhaupt interessant. So Aktionärsversammlungen oder sowas, ja, solche Geschichten. Ja, da gibt's natürlich dann auch nur logischerweise relativ wenig Menschen, die sich für diese Art von Inhalt dann interessieren. Aber denen natürlich dann spezifisch ganz klar hart gecodet zu sagen, es gibt hier Variante, Video-Variante 1 und Video-Variante 2 hinterher noch zum Anschauen. Da wird ganz klar definiert, was soll da hinten noch bitteschön für eine weitere Botschaft angezeigt werden. Und wenn du dagegen irgendwas was Weicheres, Lockeres hast, fluffiger, dann soll doch der Algorithmus entscheiden. Ja, das Härteste, was wir gemacht haben, absolut, sind Videos für die Zielgruppe gleich 1. Ja. Ja, okay. Naja, also so halt Aktionärsversammlung, Video, Zielgruppe gleich 6.000 Menschen. Ja, noch kleiner. Video, Zielgruppe für 4.000 Entscheider im Einkauf. Nee, 400 Entscheider im technischen Einkauf. Kleinste Zielgruppe, Video, Zielgruppe gleich 1. Dieses Video war nur für eine einzelne Person produziert. Und damit war auch das gesamte Videoziel aber erreicht worden. Pitch-Situation. Auf solche Ideen kommst du eben auch nur, wenn du selbst aus der Verkaufslandschaft stammst, ja? Was ja mein Background ist.
Ja, absolut. Cool. Jetzt haben wir das Ganze, jetzt haben wir dich ja nicht nur da, weil wir uns getroffen haben und auf dem schönen Online-Marketing-Podcaster treffen, sondern weil wir auch zu uns in Darmstadt besuchen kommst, das, was uns ja sehr freut. Und da sehen wir dich ja auf der Bühne genau zu dem Thema, wie kriegt man einen YouTube-Kanal einfach erfolgreich? Wie rockt der richtig los, um da noch ein bisschen mehr PS auf die Straße zu kriegen? Und da freuen wir uns ja sehr und da sehen wir dich ja am 10. Oktober quasi bei uns in Darmstadt im schönen Jagdhofkeller. Da jagen wir dann die Kunden.
Ich hoffe, wir jagen nicht die Kunden und wir tragen aber auch niemanden zu Grabe. Keine Sorge, auch wenn ich aus Ostwestfalen stamme, ich versuche ein paar Lacher einzubauen.
Als ob die Ostwestfalen nicht lustig wären.
Wir gehen zum Lachen in den Keller, ja? Also bitte.
Ja, aber habt große Keller.
Sehr große.
Genau, cool. Nee, würde ich sagen, machen wir heute mal den Sack zu. Ich fand das super, super spannend. Wie gesagt, ich habe eine kleine Herausforderung nachher mit dem Schneiden, was ich ja nicht so persönlich nicht so mag, weil ich gar nicht, bin ja so produktionsvoll Noob, wie gesagt. Kriegen wir aber hin. Ich fand es einen coolen Ausflug in diese ganze Ecke des YouTubes, aber überhaupt, wir haben ja echt jetzt ein paar schöne Bögen geschlagen von Videoproduktion über Vertriebsansätze und so. Also hat echt Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Freut mich sehr. Also man merkt einfach diese Lebenserfahrung, da kommt was.
Und jetzt setzt es wieder aus.
Nein, es setzt nicht aus. Ich höre dich sehr gut.
Ah, okay, ich dachte gerade. Okay, Entschuldigung. ja, ich danke für diese wundervolle Einladung. War wieder mal eine Bereicherung, auch ne, für mich wieder so gesehen, diese Fragestellung, die von dir dann kommen, im Sinne von, solche Fragen stellen sich eben Menschen, die eben mit dem Thema sich bisher nicht befasst haben. Du kennst das selbst. Man sitzt immer in so seiner kleines bisschen doch in seiner Blase und dann stellt einer so eine ganz simple Frage im Sinne von, wofür ist das gut? Und da denkst du so, stimmt eigentlich, kann man noch mal besser auf den Punkt formulieren.
Ja, das ist ja mein Job als Moderator.
Cool.
Nee, und dann freue ich uns, wenn wir dich dann im Oktober bei uns haben. Und für euch als Hörer noch mal kurz als kleiner Disclaimer, wir nehmen das, haben das Ganze im August aufgenommen, versenden es im September. Also wenn jetzt zwischenzeitlich YouTube seine komplette Logik umstellt, halt uns nicht für doof, wir haben im August aufgenommen. 2019, es kann ja sein, dass in 500 Jahren jemand diesen Podcast findet. Wir sind gerade aktuell im Jahr 2019. Frau Merkel ist noch Bundeskanzlerin.
Genau, und Brexit ist immer noch nicht vollzogen, aber das ist keine Zeitangabe, glaube ich.
Genau, das ist leider, glaube ich, in 500 Jahren wahrscheinlich immer noch irgendwie so kurz davor. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Cool, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Kollegen. Ihr könnt uns kontaktieren, also sowohl dich als auch mich findet man auf YouTube direkt. Ihr könnt uns hier unten drunter kommentieren, was ja heutzutage nicht mehr so üblich ist bei Podcasts, wegen dem Medienbruch, verstehe ich auch. Aber wenn ihr Fragen, Anregungen habt, irgendwie, ihr könnt auf Gerd jederzeit gerne zuführen, man findet dich ja auch direkt unter Gerhard Schröder und dann nicht den Gazprom-Menschen nehmen, sondern eben dich. Wo sieht man dich, Max, irgendwo auf Konferenzen, außer bei uns auf dem Stammtisch? Ist das ja nicht in jeder aus der Region Darmstadt?
Ich bin auf einer Konferenz hier im Ruhrgebiet noch, Digital Future Congress.
Kannst mir auch den Link rüberschicken, super.
Ja, das ist sonst jetzt die nächste Geschichte. Wenn man mich sonst erreichen will, es gibt so diese kleinen, meistens schwarzen Kästchen mit Glasscheibe vorne drauf und da kann man dann eingeben 0160 80 60 361 und damit kann man mir zum Beispiel sogar WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Wahnsinn. Und das ist die Einladung, wenn einer Fragen hat, die in meinem Podcast behandelt werden sollen, schickt mir eine Sprachnachricht.
Das ist sehr schön. Sprachnachrichten finde ich auch sehr gut. Und ja, genau. Also in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt auch lange durchgehalten. Macht's gut. Next Interview Show kommt dann auch, also nach dieser kommt dann im Oktober, November aber noch ein paar Sachen vor. Ich habe noch ein paar schöne Gäste in der Pipeline. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss.
Danke.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt rank well.